Der Friede Gottes ist kein Verdrängungsmuskel. Verdrängungsmuskeln sind auch mal okay. Ne? Also in den letzten Wochen, so beim weihnachtlichen Shopping oder auf dem Weihnachtsmarkt, wo immer ihr unterwegs wart oder was für immer ihr für eine Playlist vielleicht mal aufgelegt habt zu Hause, wahrscheinlich, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit liegt annähernd bei 100%, ist irgendwann mal an euer Trommelfell dieser Titel gedrungen. Have yourself a merry little Christmas. Also mach dir mal selbst ein schönes, gemütliches Weihnachtsfest. Let your heart be light. Lass dein Herz hell und leicht sein. From now on, our troubles will be miles away. Von jetzt an werden unsere Probleme weit weg sein. So. Das ist Verdrängungsmuskel. Das ist auch mal okay, zu sagen, wir lassen mal die Welt sich drehen, wir lassen die Probleme draußen, wir gucken keine Nachrichten, wir ziehen uns jetzt einfach mal zurück. Das ist mal okay. Aber das ist nicht der Friede Gottes. Der Friede Gottes ist eine Weltmacht. Und die Botschaft der Engel vom Frieden Gottes, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens, die können wir erst richtig verstehen, wenn wir den politischen Hintergrund ein bisschen mit aufblenden. Also ich bitte jetzt um Nachsicht, wenn ich ein wenig gegen unsere Verdrängungsmuskeln arbeite, beziehungsweise wenn ich unseren Verdrängungsmuskeln ein bisschen Dehnung zumute, ausgerechnet am Weihnachtsfeiertag. Aber es ist wichtig, dass wir diesen Hintergrund zulassen, auch wenn der unangenehm ist. Weil die Weihnachtsbotschaft kommt erst richtig zum Klingen in ihrer vollen Tragweite, wenn wir auch diesen politischen und machtpolitischen Hintergrund aufblenden. Der Hintergrund sozusagen, die Kulisse ist entscheidend, um diese Botschaft richtig einordnen zu können und damit sie bei uns ihre Wirkung auch so richtig entfaltet. Vor ein paar Wochen ist das neue Wehrdienstgesetz beschlossen worden, vor dem zweiten Adventswochenende. Und es hat Folgen, die können wir jetzt ein bisschen verdrängen, aber ich bin auch sicher, dass die Wahrscheinlichkeit bei 100% liegt, dass irgendwo bei uns familiär, ne, wo Jungs 18 werden, dass da im neuen Jahr ein Schreiben kommt. Ein Fragebogen, durch den die Motivation und Eignung für den Dienst in den Streitkräften ermittelt wird. Für Männer ist die Beantwortung des Fragebogens verpflichtend, für Frauen freiwillig. Für alle Männer, die ab dem 1. Januar 2008 geboren wurden, wird die Musterung wieder zur Pflicht. Und das ist irgendwie, das kommt erstmal relativ harmlos und niederschwellig daher, aber wir wissen den Hintergrund. Ne? Also einfach ne, der Schatten im Osten. Vor über 20 Jahren saßen wir gemütlich, viele von uns in den Kinosesseln und hörten irgendwas von einem Schatten im Osten beim Herr der Ringe, bei dem Film. Und es war so schön schaurig und inzwischen ist der Schatten im Osten nur noch schaurig. Vor einiger Zeit hat mir das alte Antikriegslied von Reinhard May da aus der Seele gesprochen. Ich denke, ich schreibe euch besser schon bei Zeiten und sag euch heute schon endgültig ab. Ihr braucht nicht lange Listen auszubreiten, um zu sehen, dass ich auch zwei Söhne habe. Ich liebe die beiden. Das will ich euch sagen. Mehr als mein Leben, als mein Augenlicht. Und die werden keine Waffen tragen. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Das ist meine Ansage, wo ich jetzt die Gelegenheit habe, vor meinen beiden Söhnen zu predigen. So. Was ist Gottes Antwort auf den Schatten im Osten, auf das namenlose Grauen? Was ist Gottes Antwort gerade zu Weihnachten auf Angst, auf Gewalt und Krieg? Ich lese noch einmal diese Worte. Wir lesen so oft nur ab Vers 5, ja, das ist wahrscheinlich der am zweithäufigsten gelesene Weihnachtstext, denn uns ist ein Kind geboren. Aber es wird gerne übersprungen, ne? Also ich kann das auch verstehen, der Verdrängungsmuskel, der arbeitet einfach, der wirkt und manchmal wirkt er auch in den Abgrenzungen der Texte. Aber Vers 4 gehört dazu, zu dieser Weihnachtsbotschaft, zu dem Weihnachtstext. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen, und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Er wird die Herrschaft übernehmen, man wird ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst nennen. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Gott hat langen Atem, Gott ist auf einer Friedensmission, Gott hat einen Friedensplan. Der hat keine 28 Punkte, der hat auch keine 20 Punkte, wie der den jetzt Zelensky, glaube ich, zu Weihnachten unterbreitet hat. Und Gottes Antwort, Gottes Friedensplan, Gottes Antwort auf die unzähligen Söhne, die im besten Alter an meistens sinnlosen Fronten dahingegeben wurden, lautet nicht, nein, meine Söhne gebe ich nicht oder nein, meinen Sohn gebe ich nicht, sondern ein Sohn ist uns gegeben. Gott gibt seinen Sohn. Ihm hat er die Herrschaft übertragen und seine Mission ist Frieden ohne Ende und ohne Grenzen. Es ist der finale Friedensplan, der unweigerlich zum Ziel führen wird. Es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, wir wissen es ja nicht so ganz genau, aber Gott verfolgt beharrlich und mit langen Atem dieses Ziel. Gottes Agenda für die Welt ist Frieden, allen endzeitlichen Erschütterungen und Krisen zum Trotz. Das ist der letzte, der finale Advent. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Der Messias, unser Messias, führt keine Truppen an, keine Legion, keine Liedernacken, keine GSG 9, keine Schweizer Garde. Ein paar Fischer und ein Zolleinnehmer, immerhin ein Ex-Terrorist. Als man in Jerusalem seinen Einfluss fürchtete und er unter Jubel in die Königsstadt einzog, trieb er nicht die Römer aus der Burg Antonia, sondern die Händler aus dem Tempel. Und in dem Strafprozess vor Pilatus sagte er, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht in die Hände gefallen wäre. Sie hätten gekämpft, aber sie haben nicht gekämpft und sie tun es bis heute nicht, weil das Reich unseres Messias niemals mit politischen Tricks, mit Diplomatie oder gar mit Waffengewalt ausgebreitet wird. Und wenn seine Jünger es doch tun, sind sie eigentlich fahnenflüchtig. Wir glauben an einen Messias, der sich angesichts von Krieg und Gewalt hingegeben hat. Beim Abendmahl nahm er das Brot, dankte, brach es und sprach darüber aus, das ist mein Leib. Er siegt als Gewaltopfer. Was heißt es, wenn wir als Nachfolgerinnen, als Nachfolger Jesu uns diesem Friedensplan verschreiben? Die Gemeinde wird von Paulus als Leib, als Körper Jesu beschrieben. Und es gibt geheimnisvolle Parallelen zu der geschichtlichen Gestalt Jesus und seinem Körper, der Kraft, die von ihm ausgegangen ist in seiner Wirkungszeit, auch der Unauffälligkeit, auch den Jahren des Wartens, die gibt es auch bei der Kirche. Es gibt diese Phasen von starker Wirksamkeit, von Expansion, von Ausbreitung und es gibt auch Phasen des Leidens und der Ohnmacht. Unsere menschliche Strategie im Umgang mit Gewalt in einer gefallenen Welt ist Abschreckung. Also das, was wir Frieden nennen, ist eigentlich eine Balance von Gewalten, eine Balance von Kräften. Um Gewalt und Eskalation in einer Gesellschaft in Schach zu halten, braucht es Recht und Ordnung, es braucht Ordnungskräfte, es braucht Polizei. Dank sei Gott, wir haben auch ein paar in unserer Gemeinde. Das ist eine Berufung in einer gefallenen Welt, Ordnungsmacht, Ordnungskraft zu sein. Aber es ist nicht Gottes finaler Friedensplan. Gottes Friede ist mehr als diese manchmal sehr fragile, dieses Gleichgewicht von Abschreckung. Er will zu dir, er will zu mir kommen. Wir können zu seinem Kommen in dieser Welt und in dieser Geschichte beitragen. Er will wie damals heimlich zu uns kommen. Er will, dass seine Kirche schwanger ist. Paulus sagt es einmal über die Galater: Ich liege in Wehen mit euch, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Das ist die Bestimmung der Kirche, dass wir eigentlich wie Maria, dass wir in einer Schwangerschaft unterwegs sind und dass wir Christus für unsere Generation zur Welt bringen, dass er Gestalt gewinnt in uns und durch uns. Es hat diese beiden Seiten. Es hat eine leidende Seite und es hat eine heilende, kraftvolle Seite. Und wir können zu dem Kommen in unserem Leben beitragen, indem wir ihn immer wieder betrachten und dabei sagen, was sozusagen, ja, was wirklich die letzten Worte der Bibel des Neuen Testaments sind: Komm. Wir betrachten Jesus, wir schauen ihn an im Evangelium, wir sagen immer wieder: Komm. Wir schauen ihn eben nicht nur an wie eine geschichtliche Figur, die damals gekommen ist, sondern wir schauen ihn im Evangelium an wie eine Figur, die kommen will, die zu uns persönlich kommen will, aber die durch uns in eine gefallene Umgebung hineinkommen will, die durch uns Geschichte schreiben will. Und das tut sie bis heute. Ich möchte einen Text aus dem Evangelium in unsere Mitte stellen, die uns Jesus vor Augen führt und die, finde ich, eine besondere Strahlkraft hat. Markus 4, 35 bis 39. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Leute nach Hause und nahmen ihn, so wie er war, im Boot mit. Einige andere Boote fuhren Jesus nach. Plötzlich brach ein schwerer Sturm los, sodass die Wellen ins Boot schlugen und es mit Wasser voll lief. Jesus aber schlief im Heck auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien: Rabbi, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, herrschte den Sturm an und sagte zum See: Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat völlige Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? Fragte Jesus. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Ich bin restlos überzeugt, dass es Naturwunder gab. Manche machen da ein Fragezeichen, kann ich auch verstehen. Aber ich glaube, dass Jesus hier ein Naturwunder getan hat, dass er an einem bestimmten Tag irgendwann um das Jahr 30 nach Christus einen Sturm auf dem See Genezareth gestillt hat. Und trotzdem ist dieser Bericht, hat er eine Strahlkraft weit über ein bestimmtes Ereignis, an einem bestimmten Datum hinaus. Also eine aufgewühlte See, ein aufgewühltes Meer ist in der Sprache der Bibel ein Bild für das aufgewühlte Völkermeer. In dem Psalm taucht das auf, in der Offenbarung taucht das auf. Aufgewühlte See, aufgewühltes Meer ist eine Metapher, ein Bild in der Bibel für das, was unter den Nationen so unterwegs ist oder was da passiert. Und ein Sturm im Meer ist wie, ja, ist ein Symbol für einen Sturm unter den Völkern. Boot, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, ist ein Bild für, ja, die Gemeinschaft der Nachfolgerinnen, der Nachfolger Jesu, die mittendrin sind in der aufgewühlten See und die mit einfach ausgeliefert sind, diesem freien Spiel der Kräfte, das manchmal los ist und die manchmal auch einfach mit in Unruhe geraten und in Panik geraten in dem aufgewühlten Völkermeer. In der Offenbarung gibt es einmal das Bild von einem gläsernen Meer, eine spiegelglatte See vor dem Thron Gottes. Ein Bild dafür, dass die Nationen vollkommen zur Ruhe kommen. Und wir sehen hier Jesus, wie er erstmal schläft und wie er von den Jüngern aufgeweckt wird. Ja, also ihr Lied war auf dieser aufgewühlten See nicht schlafe in himmlischer Ruhe an den Messias in der Krippe, sondern Rabbi, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Und darum gilt es, dass wir Christus in uns, unter uns. Wir müssen ihn manchmal unter uns aufwecken und das tun wir im Gebet. Manchmal muss die Not oder muss der Schmerz und die Unruhe ein gewisses Level erst erreichen, so eine Art Reizschwelle überwinden, bis wir anfangen, wirklich nach Jesus zu schreien, gemeinsam und ihn bitten, steh auf, steh auf. Der Prediger Charles Spurgeon hat einmal gesagt, ich habe gelernt, die Wellen zu küssen, die mich gegen den Fels der Zeiten schleudern. Also wir können diese Kraft der Unruhe, die uns umgibt, und auch diese Kraft der Angst, die uns manchmal umgibt. Ich weiß nicht, was dein Horizont ist, ob es wirklich so diese große weltpolitische Kulisse ist im Moment oder ob es in deinem persönlichen Umfeld da Wind und Wellen gibt, die dich in Unruhe, vielleicht sogar in Panik versetzen. Geh damit zu Jesus, weck Jesus auf und teil dich auch mit. Dafür haben wir uns gegenseitig in einer Gemeinde, zu sagen, lass uns Jesus gemeinsam aufwecken. Und der erweckte Jesus in der Kirche gebietet dem Sturm. Und die See wird wieder spiegelglatt. Und Jesus tut das immer wieder. Er tut das immer wieder auch in der Geschichte. Da, wo die Kirche auf die Knie geht. Es gibt für mich beeindruckende Zeugnisse aus der Zeit des NS-Reichs, wo Menschen aus verschiedensten Kirchen auf die Knie gegangen sind und zu Gott gerufen haben. Wie ein Krater liegt die Gedenkstätte Mauerfall mitten in Berlin. Da ist eine Kraft aus der Vertikalen in die Horizontale gekommen. Gedenkstätte Mauerfall, wo eben bis 1989 die Mauer noch stand. Im Zentrum dieser Gedenkstätte steht eine Tafel mit der Inschrift: Nicht durch Heer oder Kraft soll es geschehen, sondern durch meinen Geist. Ich finde das so bewegend. Ich fand das so bewegend, das zu sehen. Mitten in diesem Mauerdenkmal steht diese Tafel. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Die friedliche Revolution, sie begann mit Gebeten in Leipzig, in der Nikolaikirche. Es wurde gebetet. Und aus dieser Gebetsbewegung, ich weiß nicht, ob ihr mal da wart, da ist eine Säule aus der Nikolaikirche, ist als Mahnmal sozusagen ausgewandert auf den Marktplatz. Als wir das gesehen haben, haben wir gedacht, was ist das? Ist das eine Ananas? Oder wir haben das nicht verstanden, haben wir gemerkt, okay, das ist eine Säule aus der Kirche, die als Symbol auf den Marktplatz gestellt wurde. Und sie erinnert daran, dass die Säule der Kirche, das Gebet, dass das Wirkung zeigt auf dem Marktplatz, dass es gesellschaftlich Auswirkungen bekommen hat. Koreaner kennen Leipzig und die Nikolaikirche. Das ist für sie eine Blaupause, ne? Nordkorea, Südkorea. In Korea wird viel gebetet. Und sie kennen die Nikolaikirche und sie wissen das aus Gebet, dass da eine Wirkung davon hervorgegangen ist. Unsere Schwierigkeit ist so mit unseren Stürmen. Wir wissen nicht, wie lange wir Stürme aushalten müssen. Ne? Die Jünger im Boot, die mussten eine ganze Zeit lang so ein paar Runden drehen und ein bisschen hin und her getrudelt und sie sind in Unruhe geraten. Und Jesus hat sozusagen schließlich hat es ja geklappt. Sie haben Jesus aufgeweckt und dann haben sie den Sturm überwunden. Aber Jesus hat in so einem kleinen Abzug in der B-Note attestiert und gesagt, warum habt ihr so Angst gehabt? Wo war euer Glaube? Wir haben es immerhin das in der Hand. Wir sind zwar auch ausgesetzt diesen Kräften, die uns mit in Unruhe versetzen, aber wir können ruhig bleiben in dem Bewusstsein, Jesus ist wirklich da. Der spätere Kirchengründer John Wesley, übrigens eine sehr penible, gründliche Person, hat Tagebuch geführt, deshalb kann er es auch genau datieren. Er geriet am 25. Januar 1736 auf einer Überfahrt über den Atlantik mit einem Schiff in Seenot. Und er schreibt, gegen 7 Uhr abends nahm er an einer Andacht teil, die 26 Reisende aus Herrnhut in Sachsen abhielen. Herrnhuter. Eine Gemeindebewegung. Er schrieb in seinem Tagebuch, mitten in der Psalmlesung, mit der unser Gottesdienst begann, kochte die See über, zerteilte das Hauptsegel, überschwemmte das Deck, strömte in die Zwischendecks, als hätte uns der große Abgrund schon verschlungen. Ein grauenhaftes Geschrei brach unter den Engländern aus. Die Sachsen sangen friedlich weiter. Keine Ahnung, Leipzig, ist das nicht auch in Sachsen? Ja, erstaunlich, die Sachsen, die haben irgendwas. Hinterher fragte ich einen von ihnen, hattet ihr keine Angst? Der antwortete, Dank sei Gott, nein. Ich fragte weiter, aber hatten eure Frauen und Kinder keine Angst? Er antwortete freundlich, nein, unsere Frauen und Kinder haben keine Angst zu sterben. Da waren Menschen einfach von der Gegenwart Jesu und von der Gegenwart Gottes so erfüllt, dass sie waren auch ausgesetzt diesem freien Spiel der Kräfte, aber sie sind nicht in diese Unruhe geraten. Wenn wir mitten im Sturm Frieden bewahren, hat das Wirkung auf unsere Umgebung. Es kann ein Stück auch Stabilität wieder hineinbringen. Wenn Menschen da sind, die ruhig bleiben, die gelassen bleiben, die sich nicht anstecken lassen von der Hysterie und von der Angst. Einige andere Boote fuhren Jesus nach. Da waren irgendwie noch andere Boote, die waren Nutznießer mit von dem, was Jesus dort getan hat. Menschen in deiner Umgebung profitieren davon, wenn du im Sturm ruhig bleiben kannst. Bis zum Mai 1940 hatte sich ein perfekter Sturm über den alliierten Truppen in Belgien zusammengebraut. Hunderttausende von Söhnen in Uniformen drohten von den vorrückenden Nazi-Verbänden aufgerieben zu werden. Am 26. Mai wurde angesichts dieses Ansturms, ein nationaler Gebetstag in Großbritannien ausgerufen. Ich habe euch ein Bild dazu mitgebracht, ich weiß nicht. Da. War das, was dann passierte, eine Folge oder nicht? Man wird das nie nachweisen können. Aber nach diesem Gebetstag brach erst ein Sturm aus über Dünkirchen, so heftig, dass die Luftwaffe, die Deutschen, ihre Luftangriffe auf die alliierten Truppen abbrechen mussten, die am Strand auf ihre Evakuierung warteten. Man hatte gehofft, 40.000 Soldaten evakuieren zu können. Am Ende wurden bis Anfang Juni 1940 in 800 Booten fast 340.000 Söhne gerettet. Der Daily Telegraph schrieb am 8. Juli 1940, die Leute, die an die schwere See des Ärmelkanals gewöhnt waren, erlebten diese ganz ungewöhnliche, vollkommene Windstille und waren tief beeindruckt von diesem Naturphänomen, wodurch die Schifffahrt auch in ganz kleinen Booten erst möglich wurde, um alle Soldaten in Sicherheit zu bringen. Jesus bedroht immer noch den Wind und er stillt immer noch Stürme. Stürme in uns, Stürme in unserer Umgebung und auch ganz große Stürme in der Menschheitsgeschichte. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Bist du dabei? Wir beten. Danke, Jesus, dass du im Verborgenen bei einzelnen Menschen anfängst. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glaubten. Wir laden dich ein, zu uns zu kommen, in unser Herz zu kommen. Herr, und wir sagen dir auch, wir sehen Stürme. Manche sehen wir am Horizont irgendwo, von manchen Stürmen hören wir. Und manche Stürme sind in unserer Familie oder in unserem Innern da. Und wir beten, Herr, steh auf und gebiete dem Sturm, Herr, wir brauchen dich. Danke, Herr, dass du uns nicht alleine lässt im Sturm. Amen.